Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
In dieser Folge besprechen die Gruftschrecken gleich zwei Publikationen. In einer gibt es eine klassische Türenszene, in der anderen aufgeräumte Regeln, wunderschöne Illustrationen und ein Übersetzungsglossar. Falls sich das erste aufregender anhört als das zweite, so sei gesagt, dass ihr das zweite benötigt, um das erste überhaupt spielen zu können.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der wir das erste Mal zwei Produkte auf einmal besprechen werden. Wir wagen uns zum einen in die Festung des Bergkönigs und an das Regelwerk von Swords and Wizardry. Wir besprechen hier die aktualisierte, noch nicht erschienene Version des Abenteuers aus päpstlicher Feder, die für Swords and Wizardry neu aufgelegt, ergänzt und aktualisiert wurde. Und Moritz kann uns zu beiden Produkten ein bisschen mehr erzählen, wobei er heute zum Bergkönig nicht viel erzählen darf, sondern damit leben muss, dass ich Kritik an den Abenteuerkünsten seines früheren ich's üben darf. Das ist die perfekte Voraussetzung für diese Folge.
Ja, ausgezeichnet. Du hast jetzt genau 97% von dem gesagt, was ich zum Einstieg sagen wollte. Das ist gut. Dann kriegt ihr zum gleichen Preis den doppelten Content. Ihr habt einfach Glück da draußen. Ja, ich wollte starten mit Überraschung. Erstmals stellen wir euch zwei Produkte in einer Folge vor. Okay, das wisst ihr jetzt schon. Dann wollte ich es ein bisschen spannend aufbauen. So, eins davon ist flammneu, beziehungsweise noch gar nicht erschienen. Das andere ist schon seit Mitte 2022 auf dem deutschen Markt und wir haben es noch nicht besprochen, obwohl es nach OSR-Maßstäben ein absolutes Schwergewicht ist. Nicht nur in Kilogramm und Gramm gemessen, sondern auch von der Bedeutung für die deutschsprachige OSR-Szene. So, jetzt hättet ihr rätseln können, was das nun für großartige Teile sein mögen. Ich habe ein bisschen den Verdacht, ihr wisst das schon. Denn das erste ist ein schickes, kleines A5-Hardcover. Und zwar die Swords & Wizardry Neuauflage des Abenteuers, die Festung des Bergkönigs, die aus Gründen mein Kollege vorstellen wird. Und dann werde ich versuchen, euch das fette deutsche Swords & Wizardry-Regelwerk vorzustellen. Wobei, wie so oft gilt, ein Regelwerk in einer Gruftschreckenfolge zu besprechen, ist auch immer ein Setzen von Highlights. Ich habe da ganz ehrlich keine Chance, eine wirklich umfassende Besprechung zu machen. Ich versuche, ein paar schöne Eindrücke zu vermitteln. Dann startest du doch mal bergköniglich.
Wir starten bergköniglich und das Abenteuer beginnt mit einer zweigeteilten Einteilung für die Spielleitung und für die Spielenden. Und in der ersteren erfahren wir zwei schockierende Dinge. Zum einen, dass Gilgenfitz ausgesprochen wird, was ich persönlich für eine dreiste Lüge der Abenteuerindustrie halte, und zum anderen, dass der Bergkönig, der die Lande um das Dörfchen Wildhusen unsicher macht, nur ein Oller Kobold ist. Allerdings hat er zwei magische Gegenstände zur Hand und macht sich diverse andere Wesen untertan, die dann für ihn schändliche Räubereien zu erledigen haben. Und wo wohnt so ein Bergkönig? Natürlich in einer alten Zwergenfestung, deren Wände praktischerweise 12 Meter hoch sind, um beeindruckender zu wirken. Auf den Größenkomplex von Zwergen müssen wir jetzt nicht nochmal genauer eingehen an dieser Stelle. Aber die Frage ist natürlich, wie erfahren jetzt die HeldInnen von der Not Wildhusens und der Belohnung von 100 Goldmünzen, wenn sie denn den Bergkönig den Garaus machen? Ganz einfach per Drive-by-Abenteuer-Plot, indem sie nämlich von einem vorbeireitenden Boten des Bürgermeisters Kaius davon erzählt bekommen, während sie am Lagerfeuer sitzen. Und echte HeldInnen nehmen sich einer solchen Herausforderung natürlich nur allzu gerne an, denke ich, nachdem sie die Bezahlung vielleicht noch ein bisschen hochgehandelt haben. Und wie es sich für ein Oldschool-Abenteuer gehört, gibt es dann in diesem Kapitel noch eine Gerüchtetabelle, auf der man mit einem W10 auswürfeln kann, was man im Dörfchen Wildhusen so erfahren kann. Und diese Tabelle ist im Positiven wie im Negativen klassisch und bietet wenig Überraschung. Aber wir werden da bestimmt auch nochmal im Fazit darauf zurückkommen. Es ist ja auch ein klassisches Abenteuer.
Ja, Swords and Wizardry Gesamtregelwerk. Es handelt sich also um eine Übersetzung der Complete Edition. Ein wichtiges Teil, denn auf Deutsch ist es wirklich nach Lablore 2009 erst der zweite reine Retro-Klon, der in gedruckter Fassung erscheint. Ich will euch hier das deutsche Basic Fantasy oder das geniale Alric als deutsche Version von Osric nicht verschweigen, aber die gibt es leider, in Klammern bisher, nicht gedruckt, weswegen sie ein größeres Nischendasein pflegen als zwingend nötig. Seht sie euch also unbedingt mal an, denn es ist jeweils viel Liebe und Arbeit hineingeflossen. Also Basic Fantasy und Alric so als nebenbei Klontipps Wobei Basic Fantasy ja auch schon ein bisschen bearbeitet ist und im Prinzip ein verschlanktes D&D 3 ist, eher als ein glatter Retro-Klon. Aber Alric, ansehen. Aber zurück zu Swords and Wizardry. Dieser Brecher hat satte 244 Seiten und wiegt, wenn meine Küchenwaage nicht lügt, genau 1189 Gramm. Und erschien im Original bei Matt Finchs Label Mythmere Games und im Deutschen bei, surprise, System Matters. Die Liste der Mitwirkenden lässt mir einen nostalgisch-wohligen Schauer den Rücken runterlaufen. Das sind alles Leute, mit denen ich so von 2003 bis 2010 viel in amerikanischen Foren wie Dragon's Food oder dem Knights and Knaves Alehouse virtuell rumgehangen habe. Wie beispielsweise Dennis Sustar, Marv Bray, Alan Grodog-Grow, Jerry Mapes, das ist der Kneipenwirt des K&K Alehouse und natürlich Matt Finch, der ja der Kopf des gesamten Projekts ist. Auch die Tatsache, dass das Titelbild aus der Feder von Errol Otus stammt, ist nicht gerade schlecht. Neben einigen im Original verwendeten Illus wurde die deutsche Fassung durch viele, viele Illus aufgehübscht, die beispielsweise von Mario Bühling, Kukulum, Maria Hecher, Vincent Modler oder Lutz Winter sind. Absolute Oldschool-Goodness, ein jedes einzelne für sich. Ich bin gerade, wie man hört, etwas außer Atem. Übernimm doch mal bitte.
Ich übernehme gerne, denn wir machen uns jetzt auf den Weg zur Festung. Die Heldinnengruppe macht sich auf den Weg den Berg hinauf und hier finden wir dann, glaube ich, auch die erste Neuerung der Neuauflage dieses Abenteuers, denn die Charaktere können in einem Vierraum-Dungeon Halt machen, in dem es klassische Dungeon-Elemente wie Fallgruben im Eingangsbereich, Kobolde, die immerhin das geheime Klopfzeichen der Festung kennen, und Aaskriecher und magische Waffen gibt. Besonders gut gefallen haben mir die beiden letzten Räume dieses kleinen Dungeons, nämlich zum einen die Spinnenhöhle, in der überraschenderweise Spinnen auf die Charaktere lauern, aber vor allem auch ein wassergetränktes Spinnennetz zu finden ist, das sich nicht so leicht abbrennen lässt, wie man vielleicht zu Beginn denkt. Und hier kann es selbst beim Auffinden des Schatzes tödlich werden, denn die Schatulle ist natürlich mit einem Giftdorn gesichert, der 2 Runden lang 1W10 Schadenspunkte macht und das dürfte die meisten Charaktere auf diesen Stufen aus den Socken hauen.
Oh yeah!
Moritz sagt ja immer, dass er Statuen gerne mag und im letzten Raum, dem Tempelbereich, gibt es dann auch Zwergenstatuen des Zwergengottes Grimm, deren Kerzen man mithilfe eines Hinweises am Altar zum Leuchten bringen muss und dann einen ordentlichen Bonus für das restliche Abenteuer erhält. Das ist definitiv solide und wir spoilern das super komplexe Rätsel an dieser Stelle natürlich nicht.
Ja, da habe ich relativ lange dran gesessen, bis das stand.
Also, das ist ein netter kleiner Vor-Dungeon, in Anführungsstrichen, bevor es dann in den eigentlichen Dungeon und auf die Jagd nach dem Bergkönig geht. Jetzt aber zurück zu Swords and Wizardry.
Jawohl, ich habe versucht, so ein bisschen die Teile vom Bergkönig und vom Regelwerk ineinander zu verschränken in unserer Planung, was überhaupt nicht gelungen ist. Deswegen kommen wir jetzt gleich zu Dingen wie der Charaktererschaffung, die natürlich beim Bergkönig hoffentlich schon lange geschehen sind, bevor ihr ins Abenteuer stürmt. Dann auf den 244 Seiten und den für Tabellen komplett genutzten Umschlag Innenseiten fräst sich dieser Backstein durch Charaktererschaffung, wie gespielt wird, Kampf, hochstufige Abenteuer, Magie auf Spielerinnenseite sowie Entwerfen von Abenteuern, spezielle Kampfregeln, Monsterschätze und haufenweise Anhänge für die Spielleitung. Sehen wir uns mal zuerst die Charaktererstellung an. Die Menschen, die Erfahrung mit anderen Rollenspielen haben damit interessanterweise oft Schwierigkeiten, lese ich so in Foren und Discord-Channels. Und im Prinzip sind das nur ganz wenige Schritte. Ich bin dann jedes Mal wieder verwirrt. Aber ich glaube, die hätten es gerne richtig kompliziert, damit es Spaß macht, und rechne nicht damit, dass es so einfach ist, wie es wirklich sich darstellt. Ja, also ich war natürlich etwas voreilig, denn erstmal gibt es noch 4 Vorworte, wovon ich eins schreiben durfte unter anderem. Dann gibt es eine Doppelseite, die grob erklärt, wie dieses Rollenspiel-Dings grob funktioniert und was es mit diesen komischen Würfeln auf sich hat. Außerdem gibt es eine Tabelle mit den wichtigsten Regelbegriffen und ihren Abkürzungen, was zu Beginn definitiv eine große Hilfe ist, wenn ihr noch nicht viel mit D&D-Krempel zu tun hattet. Schon jetzt fällt auf, wie unendlich gut strukturiert dieses Buch ist. Vor beiden Teilen und einigen Unterkapiteln gibt es eine doppelseitige Illu, die jedes Mal wirklich unglaublich schön und oldschoolig ist. Und dann nochmal ein Inhaltsverzeichnis genau dieses Teils mit Seitenangabe. Sehr komfortabel und hilft enorm beim Auffinden von Informationen. Aber lasst uns endlich zum Erschaffen der Charaktere kommen. Hier werde ich auch wieder toll an der Hand genommen und bekomme Schritt für Schritt genau erklärt, was in welcher Reihenfolge zu tun ist. Wir würfeln also zuerst die 6 klassischen Attribute aus, die ich jetzt nicht nennen werde. Die könnt ihr gerne googeln, wenn ihr sie nicht kennt. Und zwar mit jeweils 3W6, wie es sich gehört. und dem Hinweis, dass wir es hier nicht mit gepanzerten Charakteren mit Superkräften zu tun haben, sondern mit zerbrechlichen HeldInnen, die sich neben Tapferkeit auch auf List und Tücke verlassen müssen. Alles klar, wir sind auf Seite 11 und ich bin schon komplett überzeugt. Läuft. Gut gewürfelt, notiert und mit Modifikatoren versehen kann es weitergehen auf zur Wahl der Klasse. Und Achtung, jetzt kommt ein Engender-Marathon, wenn ich die ganzen Klassen aufzähle. Also wenn ihr da Probleme mit habt, spult weit vor oder hört andere Podcasts. Denn hier sind wir sehr dicht bei AD&D mit Assassin-In, Deep-In, Druid-In, Kämpfer-In, Kleriker-In, Mönch-In, Paladin-In, Waldläufer-In und Zauberkundig. Habe ich mich jetzt für eine Klasse entschieden, wird diese immer übersichtlich auf einer Doppelseite dargestellt mit Erfahrungspunkttabellen, Klassenfähigkeiten, Würfel für die Trefferpunkte sowie dem Rettungswurf. Ja, ihr habt richtig gehört, dem Rettungswurf. Denn hier gibt es nur einen und zwar nicht drei wie bei D&D 3, 4 und 5 oder gar fünf Rettungswürfel wie bei D&D Classic, was ich, wie ihr alle wisst, natürlich bevorzuge. Aber ich finde einen Rettungswurf schon absolut ausreichend, da würde ich jetzt keinen Streit beginnen wollen. Nach einer Seite mit Spezialregeln zu beispielsweise dem Wechsel der Klasse kann ich dann auch mein Volk wählen. Elfe, Halbelfe, Halblinge, Menschen oder ZwergInnen stehen zur Wahl und jeweils haben sie in blauen Boxen abgesetzt Hinweise auf zulässige Klassen und besondere Fertigkeiten. Danach kann ich meine Trefferpunkte auswürfeln. Dann gibt es Regeln zur Klassenkombination. Auch wieder extrem AD&D-ig, bevor ich die Gesinnung wählen darf. Hier ist es wie in Classic das dreifaltige, möchte ich fast sagen, Gesinnungssystem, in dem Chaos und Ordnung miteinander im Streit stehen und die Neutralität genau dazwischen positioniert ist. Nun bestimme ich mit 3W6 mal 10 mein Startvermögen in Goldmünzen und netterweise hat die Redaktion in den nun folgenden Ausrüstungstabellen alles in Goldmünzen umgerechnet und wir müssen nicht mit Kupfer, Silber, Elektrum und Platin herumhantieren. Das nimmt mir doch eine große Sorge von den Schultern. Nur mal um einen Eindruck zu haben, wenn ihr die maximalen 18 Goldmünzen ausgewürfelt habt, bekommt ihr ein Langschwert und dann noch 3 Goldmünzen Rückgeld. Eine Lederrüstung kostet 5 Goldmünzen und ein Schild satte 15 Goldmünzen. Also da könnt ihr keine großen Sprünge machen. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, sind es nicht bei D&D Classic 3W6 mal 100? Aber nee, das wäre zu viel, oder? Nein, das wäre viel zu viel.
Ich weiß es gerade auch nicht mehr aus dem Kopf.
3W6 mal 10, doch. Alter, ich habe mich völlig verrechnet, das sind ja bis 180.
Natürlich.
Wir schneiden das nicht. Wir lassen meine mathematische Inkompetenz hier drin. Also ihr habt 180 Goldmünzen, davon könnt ihr euch schon ein bisschen Kleinkram kaufen. Aber weit über Lederrüstung, Schild und Schwert und ein bisschen Krempel hinaus wird es euch trotzdem nicht führen. Selbst mit dem ausgewürfelten Maximum. Um Gottes Willen, ich habe nämlich tatsächlich schon eben überlegt, so wenig kann das doch gar nicht sein. Aber okay, wir sind also bei 30 bis 180 Goldmünzen. Das ist deutlich mehr und genau das, was ich im Kopf hatte. Nun kann ich meine Rüstungsklasse berechnen und netterweise könnt ihr Swords and Wizardry mit aufsteigender und absteigender Rüstungsklasse spielen. Nur um schon mal den ersten Graben kämpfen, wenn ihr nicht schon bei Klasse und Volk, bei einem Rettungswurf oder bei den Gesinnungsregeln raus seid, direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und hey, hier habe ich in einem Satz fast schon alle großen Unterschiede der Retro-Klone untereinander genannt, denn sonst sind sie allesamt recht ähnlich und man kann sie sehr gut kompatibel zueinander spielen. Aber ich schweife ab. Lasst uns den Charakter fertig bauen, denn der letzte Schritt besteht nun im Ausrechnen des Gewichts, des Tragegewichts und der Bewegungsreichweite des Charakters. Aber seien wir ehrlich, das ist dann die eine Regel, die ich in den letzten 3000 Jahren immer gerne etwas unter den Tisch habe fallen lassen. Naja, auf jeden Fall ist unser Charakter jetzt fertig und ich gebe zurück an den Bergkönig.
Ja, sehr schön. Wenn man denn seine Charaktere fertig hat, kann man sich natürlich auch in den Hauptdungeon wagen dieses Abenteuers.
Ja!
Genau das.
Das hilft.
Und ich habe von den ersten 11 Räumen mal 3 ausgesucht, wobei der erste Raum, in Anführungsstrichen, direkt mal kein Raum ist, sondern ein Plateau. Und ich würde sagen, fast schon eine ikonische Szene aus diesem Abenteuer darstellt. Denn vor einem riesigen Holzportal, also dem Eingang zur Zwergenfestung, sitzt ein einzelner Kobold und hält Wache. Und jetzt ist es natürlich an den Charakteren, in die Festung zu gelangen, ohne die Wache Alarm schlagen zu lassen. Und in die Festung kommt man nur durch das Überwältigen und Befragen der Koboldwache, den falschen Türcode, weil dann die Kobolde angreifen, oder durch Magie mithilfe des Zaubers Klopfen. Wobei ich mich hier frage, ob das nicht eigentlich ein Nadelöhr im Abenteuer ist, denn für mich ergibt es wenig Sinn, dass die Kobolde ihre sichere Festung verlassen sollten. Aber das wird ja auch ein bisschen durch den vorgeschalteten Mini-Dungeon entschärft, wenn man das Klopfzeichen von den anderen Kobolden erbeutet. Trotzdem eine coole Szene, die man durch kluge Charakterideen sicherlich gut lösen kann. Als zweiten Raum habe ich mir den Lagerraum ausgesucht, einfach weil ich es cool finde, dass in dem Gewässer, was die Charaktere hier entdecken können, natürlich ein Monster lauert, und zwar ein Riesenegel. Und schön finde ich, dass hier die Gefahr klar kommuniziert wird, denn man kann die Überreste der Verfütterten im Wasser entdecken, sodass eigentlich niemand ins Wasser gehen müsste, aber wir wissen ja auch, dass das sowieso passieren wird und irgendeiner von den Spielenden definitiv da reinspringen wird, beziehungsweise der entsprechende Charakter. Außerdem gefällt mir an dem Raum, dass in einer der Vorratskisten eine weitere Riesenkrabbenspinne lauert, die den Charakteren Facehugger-mäßig ins Gesicht springen kann und mit der man sicherlich nicht rechnet. Und als letzten Raum der Räume 1 bis 11 habe ich mir den Abort ausgesucht, und zwar nicht, damit der Dungeon den Toilettentest besteht, sondern weil hier zum einen ganz Star Wars mäßig ein Otyuk im Müll auf die Charaktere lauert und vor allem aber deswegen, weil dieser Otyuk mit mentalen Bildern mit den Charakteren kommuniziert und ihnen mitteilt, dass er sie doch gerne verspeisen möchte. Und hey, wer möchte nicht einer so nett formulierten Bitte nachkommen?
Ja, ich bin etwas schockiert, dass du nicht die Eingangshalle mit den zwei nächsten Statuen genommen hast. Denn Statuen sind immer gut. Und ich möchte betonen, dass von mir das Wort Abort nicht gekommen ist. Bei mir heißt das Ding natürlich Toilette, aber das ist irgendwie nicht mittelalterlich nicht genug. Da stehen ja so Redakteursleute immer drauf. Naja, jetzt ist es halt keine Toilette mehr. Ja, wir haben jetzt den Charakter erstellt. Und damit sind eigentlich schon die meisten Regeln und Mechanismen fast geklärt. Der Rest des SpielerInnen-Kapitels erklärt nun liebevoll und im Detail, was es mit Erfahrungspunkten auf sich hat, wie gekämpft wird und so weiter. Beim Kämpfen gibt es 6 Schritte, und zwar den Überraschungswurf, wo halt eine Gruppe dann vielleicht eine Überraschungsrunde gewinnt und komplett angreifen darf, bevor die anderen überhaupt was machen. Immer sehr, sehr, sehr mächtig. Dann werden die Zauber angekündigt, falls welche von beiden Seiten fliegen sollen. Dann wird erst die Initiative pro Seite mit einem W6 gewürfelt. Dann kommen Bewegung und Fernkampf. Dann kommt Nahkampf und Zauber. Zaubern darf man nicht, wenn man im Nahkampf ist. Das heißt, wenn jemand direkt neben dir steht von den Gegnern, ist Zaubern Essig. Und die 6. Phase ist, wir beenden die Runde und beginnen wieder bei Nummer 2. Ich finde das mit diesem im Vorfeld Zauber ankündigen jedes Mal, wenn ich das lese, total spannend. Mache das aber nie. Vielleicht sollte ich das mal einfach ausprobieren, was das für eine Auswirkung auf die Kämpfer hat, ob sich das komplett anders anfühlt, ob das alles umwirft. Ich nehme mir das jedes Mal vor und dann denke ich, wenn ich im Kampf bin, auch, come on, ihr habt die Initiative gewonnen, ihr macht jetzt, dann haben meine Monster die Initiative verloren, wir machen das jetzt, auf geht's. Aber ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich werde das mal irgendwann heimlich nicht on-screen mit irgendeiner Gruppe testen, weil das würde mich wirklich interessieren, wie das Spielgefühl da ist. Das Tolle an diesem Buch ist dann, falls ich darauf keinen Bock habe, gibt es noch 2 weitere alternative Methoden, wie ich Kämpfe abhandeln kann. Das ist einfach klasse. Da kann ich mir eine aussuchen und schauen, was passt mir. Oder ich mache es einfach so wie der Moritz und richte mich nach irgendwas, was ich schon immer irgendwie falsch spiele. Aber es funktioniert schon seit immer. Auf 3 Seiten finden sich dann die Angriffstabellen für die Charaktere und Monster, sowie die Erklärung, wie sie funktionieren. Auf Deutsch, das ist Taco oder To Hit Armor Class 0 oder ETW 0, erfolgreicher Wurf, um Rüstungsklasse 0 zu treffen. Ihr wisst schon, in Tabellenform. Und das mag ich. Das ist wie bei D&D Classic, so gehört sich das. Im Prinzip kann sich ja dann jeder Charakter eine Zeile aufschreiben, wann er wo was wie trifft, und dann ist alles gut, da muss man nicht rechnen, da muss man nichts machen, alles ist cool und es funktioniert. Kurz wird auf besondere Kampfsituationen eingegangen und alles didaktisch clever nochmal mit einem 3-seitigen Spielbeispiel gefestigt, bevor es ganz knappe 4 Seiten zu hochstufigem Spiel gibt und zur Magie übergegangen wird. Selbst magische Forschung wird hier in Regeln gegossen, bis es dann etwa 35 Seiten mit den klassischen Zaubersprüchen gibt. Da muss ich nichts zu sagen. Das sind alle Zaubersprüche, die ihr immer schon aus irgendwelchen D&D-Spielen kennt. Hier sind sie. That's it. Das war der kurze Sprint durch den Rest des SpielerInnen-Teils. Ich habe gehört, im Bergkönig gibt es noch mehr als 11 Räume.
Ja, die gibt es. Und ich musste natürlich als ersten Raum den Thronsaal des Bergkönigs auswählen, in dem die Charaktere auf ihn und seine 2 Ork-Wachen treffen können, wobei der Bergkönig, feige wie er ist, schnell einen Unsichtbarkeitstrank herunterschluckt und dann flieht, was ein bisschen Bilbo-esk ist. Sollten die beiden Ork-Leutnants besiegt werden, können die Spielenden ein kleines Französisch-Unterricht-Rätsel lösen, denn der Accent des Wortes Tresor ist ja ein Accent Grave und sollte natürlich ein Accent Tegu sein. Kurzum, wenn man den Accent korrigiert, und zwar manuell und nicht per Rotstift, dann wird man direkt in den Schatzraum teleportiert. Man kann aber auch noch eine Geheimtür finden, durch die sich der Bergkönig unsichtbar verdrückt hat und ihm dann weiter folgen. Also ein cooler Raum mit Action und Rätsel und Geheimtür, was will man mehr? Als zweiten Raum habe ich dann die Küche ausgewählt, denn die beiden Kochbolde, schlechter Wortwitz, verteidigen sich hier mit Hilfe von Küchenmessern, wobei ich ja lieber Küchenutensilien gewählt hätte, also Pfannen, Schnitzelklopfer etc. Und ich mag an diesem Raum besonders, dass man hier unter den normalen Messern in der Besteckschublade ein Wurfmesser plus eins finden kann. Es lohnt sich also immer, alles sehr gründlich zu durchsuchen. Und als letzten Raum stelle ich dann noch den Schlafraum des Königs vor, in dem die Charaktere sich dem Bergkönig und dessen Gnollleibwächtern stellen können, wenn sie nicht schon vorher durch diese angegriffen werden, denn Glinfitz, ja, ich spreche den Namen immer noch falsch aus, auch wenn das im Abenteuer anders steht, ist ja nicht auf den Kopf gefallen und lauert den Charakteren nach der ersten Begegnung schon unterwegs zu diesem Raum auf. Aber hier könnte es zum epischen Endkampf gegen den Anführer der Bande kommen, der immerhin mit Armschienen der Verteidigung und Ogerkrafthandschuhen bewaffnet ist und damit einen ordentlichen Gegner für Stufe 1 Charaktere darstellt. Mal ganz abgesehen von den zwei Gnollen, die natürlich auch schon eine Herausforderung darstellen sollten. Und hier an dieser Stelle muss ich leider ein bisschen Kritik üben, denn der Autor, den wir nicht näher nennen wollen, hat die magischen Gegenstände als genau auf Koboldgröße angepasst beschrieben, sodass sie nur von Kobolden genutzt werden können. Und das hätte ich mir noch ein bisschen anders gewünscht. Klar sind das mächtige Gegenstände für Stufe 1 Heldinnen, aber sie haben sich ja dann schon vorher durch einiges durchgekämpft und dürften auch reich belohnt werden, finde ich. Ich würde an dieser Stelle den Spielenden die Schätze gönnen, aber vielleicht auch einen weiteren Plot daran knüpfen, in dem dann andere Monster die Gegenstände zurückerobern wollen oder ähnliches. Apropos Schätze. Es gibt hier im Raum einen ziemlich offensichtlichen Hinweis auf das Tresorworträtsel auf einem Wandteppich des Zwergenkönigs und einen Hinweis für die Spielleitung, dass Glinfitz gegebenenfalls überleben und zu einem Erzfeind werden könnte. So viel also zu den Räumen dieses Dungeons. Moritz, du kannst gerne weitermachen mit dem nächsten Kapitel von Swords and Wizardry.
Aber erst muss ich natürlich sagen, dass ihr gefälligst den Bergkönig am Leben lassen müsst, denn es gibt ja noch die Rückkehr des Bergkönigs, das Folgeabenteuer. Also macht mir da keinen Unsinn. Nein, Quatsch, tötet ihn ruhig. Dann ist es halt die Rückkehr des Sohns des Bergkönigs oder des Cousins oder des neuen, völlig anderen Bergkönigs. Und das ist dann ein Oger oder so. Und dann schauen die SpielerInnen natürlich umso dämlicher aus der Wäsche. Gut, die zweite Hälfte dieses Riesenbuches bietet alles, was die Spielleitung wissen muss. Richtig gut gefällt mir die ausführliche Behandlung, wie ich Abenteuer entwerfen kann. Das sind nun mal 15 Seiten, die wirklich sinnvoll sind. Interessant ist hier der Begriff Herausforderungsgrad, der eine grobe Orientierung gibt, wie schwer ein Monster zu besiegen ist, der aber nur zum genauen Berechnen der Erfahrungspunkte dient, nicht dazu, eine exakte mathematische Formel zu erstellen, wie viele Monster ich wo antreffen kann, damit die Gruppe erfolgreich sein kann, leicht erfolgreich sein kann oder einen harten Kampf kriegt. Ja, ich blicke in eure Richtung, D&D 3 und 4 und Pathfinder, stellt euch in die Ecke und schämt euch. Zur besseren Übersicht folgen dann noch Monsterlisten, je nach Härtegrad sortiert, das ist gut. Schnell wandert der Designfokus dann vom Dungeon oder Gewölbe, wie es hier gerne heißt, hin zu Wildnisabenteuern. Auch dazu gibt es Entwicklungshinweise, Regeln für das Verirren, die ich sehr, sehr streng und brutal finde. Die habe ich, glaube ich, beispielsweise in meinem Hexcrawl-Band ein bisschen lockerer gestaltet, sowie Vorschläge für Begegnungstabellen. Die knappen Regeln für Massenkämpfe und Belagerungen gefallen mir nicht so gut wie die Kampfmaschine aus den Ausbauregeln für D&D Classic. Aber die sind ja auch nur ein kleines Zubrot, bevor wir über Regeln für Luft- und Schiffskampf in den Teil kommen, den ich übersetzt habe. Den Monsterteil. Aber dazu später mehr.
Im Anhang des Abenteuers gibt es dann noch Werte für den Halbling Meriabok. Ja, ihr habt richtig gehört mit B. Und für ein paar Monster, zu denen Morlocks, Otyuks, Riesenkrabbenspinnen, Rostmonster und Troglodyten zählen. Alles durchweg bekannte Monster, wobei das ja je nach Edition und Rechtslage immer ein bisschen variiert, ob man dann diese Monster in dem passenden Regelwerk findet. Also es schadet nicht, dass sie hier nochmal aufgeführt werden und vor allem, dass ihre Werte für das Abenteuer direkt zur Verfügung stehen. Es gibt dann noch eine Tabelle mit 8 vorbereiteten Charakteren, die man auch direkt nutzen kann, um loszulegen, wobei einige von ihnen Stufe 1 sind, die meisten allerdings Stufe 2 besitzen und sogar mit Ausrüstung und einem Heiltrank in das Abenteuer starten. Es gibt dann auch noch eine kleine Tabelle zum Auswürfeln von Namen für die Charaktere. Und was ich dabei cool finde, ist, dass hier neben männlichen und weiblichen auch geschlechtsneutrale Namen angeboten werden. Das ist also alles wirklich nett gemacht, denn man hat hier als Einsteigerin im Prinzip direkt alles zur Hand, um losspielen zu können. Das passt soweit. Wie geht's bei Swords and Wizardry weiter, Moritz?
Ja, ich will kurz noch ergänzen, dass die Monster all jene sind, die nicht im Regelwerk drinstehen, aus Gründen, und die wir dann halt hier vor allem Günther mit meiner charmanten Assistenz in Swords and Wizardry-Werte geklöppelt haben. Ja, der Monsterteil. Ein Hammerkapitel. Nicht nur diese unglaublich geschmeidige Übersetzung. Nein, Scherz, ich höre ja schon auf. Nein, da ist einfach alles drin, was an Monstern Rang und Namen und keine Wizards of the Coast IP hat. Wir starten klassisch bei Aaskriechern, bewegen uns über Dämonen und Drachen bis zu Gruftschrecken, leider ohne Illu, bis hin zu den ZwergInnen. Das mit der fehlenden Illu ist umso trauriger, da viele Zeichnungen dieses Bandes gerade im genial illustrierten Monsterteil von Mario Bühling stammen, der auch unsere beiden Gruftschrecken gezeichnet hat. So hätten wir unsterblich werden können in diesem wunderschönen Buch. Das Kapitel wird dann abgeschlossen von einer Gesamtliste der Monster, sortiert nach Herausforderungsgrad. Ich sage immer Härtegrad, aber es heißt Herausforderungsgrad. Und einem zweiseitigen Aufsatz, wie ich eigene Monster erschaffen kann. Das eigentliche Regelwerk nun beschließt, das Abenteuer zu schätzen. Und auch hier könnt ihr die unterschiedlichsten Schatzsorte auswürfeln, vom Regenwurm, glaube ich zumindest, bis zu goldenen Drachen. Was soll ich sagen? Hier wird alles aufgefahren, vom Dolch plus 1 bis hin zum Ring der Säugetierbeherrschung. Selbst die Schicksalskarten, in Klammern das legendäre Deck of Many Things, gibt es hier. Herz Ass plus 50.000 Erfahrungspunkte, Pik Dame, Charakter stirbt sofort. Sometimes you win, sometimes you lose. Zieht gerne diese Karten, guckt, was passiert, aber übertreibt es nicht. Und wir alle wissen, jede Gruppe übertreibt es und sie sind am Schluss alle tot, haben nur noch ein Auge, ein Bein, einen Kopf, ein irgendwas. Also, naja, jetzt ist das Regelwerk komplett besprochen, aber es fehlen noch 18 Seiten. Was hat es wohl mit denen auf sich? Bist du mit dem Bergkönig schon durch?
Nein, ich habe noch was vom Bergkönig. Es gibt ja noch was zum Turnierabenteuer. Denn als letzten Anhang bekommen wir einen kurzen Informationstext darüber, was ein Turnierabenteuer ist und was man dabei beachten muss. Also zum Beispiel, dass Charaktere, Zeitrahmen, Regelwerk und SpielerInnenanzahl natürlich gleich sein müssen. Und was wirklich sehr cool ist, ist, dass man hier tatsächlich einen Highscore aufstellen kann, indem man das Abenteuer in 3 Stunden durchspielt und das Ergebnis dann an System Matters schickt, die Ergebnisse dann auf deren Homepage veröffentlichen werden. Das ist mal sehr cool. Es ist nur sehr schade, dass wir als Besprechende jetzt fairerweise nicht mehr den Highscore knacken können. Traurig.
Ja, zumal wir ja just dieses Abenteuer spielen / gespielt haben. Also wir haben das natürlich nicht unter Turnierbedingungen gemacht, sondern ganz gemütlich vor uns hin.
Ja, trotzdem schade. Ich würde gerne auf Platz 1 stehen. Mit dir zusammen natürlich.
Natürlich.
Naja, es folgt dann noch der Turnierbewertungsbogen, den wir natürlich nicht spoilern werden. Denn das wäre ja unfair. Abgesehen von der Maximalpunktzahl von 1640 Punkten, die man hier erreichen kann. Und ich habe direkt Lust bekommen, mal ein Abenteuer im Turniermodus zu spielen, beziehungsweise zu spielleiten. Vielleicht wäre das ja was für die Seifenkisten-Mini-Convention in diesem Jahr. Mal sehen.
Vielleicht als kurzen Einwurf. Wir haben die schon von mir angesprochene Rückkehr des Bergkönigs auf der RPC 2010 als Turnierabenteuer gespielt. Und das hat einen Heidenspaß gemacht. Mittlerweile kennt man das ja online von System Matters, die immer ein DCC-Turnierabenteuer spielen. Beziehungsweise ich glaube 2 oder 3 Mal jetzt in den letzten Jahren auf der Conspiracy. Aber wir haben das so richtig vor Ort mit Menschen an Tischen gemacht, wo ich dann vorher liebevoll und mühsam die Spielleitungen gebrieft habe, damit alle möglichst identisch leiten. Das hat super Spaß gemacht. Ich habe den Gruppen, wir haben 3 Gruppen zusammengekriegt, zugeguckt und ja, das war echt witzig. Also können wir auf der Seifenkisten-Minicon ganz sicher machen. Da schreibe ich uns ein kleines Dungeon dafür und dann schauen wir mal, welche Gruppe da den Sieg davon trägt. Bist du fertig? Bergkönig-Style.
Soweit, ja.
Gut. Ja, ich habe hier auch jetzt noch Anhänge. Wie immer eingeleitet mit doppelseitiger Illu und Inhaltsverzeichnis. Was haben wir denn hier? Charakterbogen. Check. Ein doppelseitiges Setting, wovon eine der beiden Seiten die Karte ist. Check. Die OGL. Check. Tipps, wie ich eigene Inhalte für Swords and Wizardry veröffentlichen kann. Check. Ein doppelseitiges Tabellenverzeichnis. Check. Aber halt, was haben wir denn hier? Ein 8-seitiges Glossar Englisch-Deutsch mit Grundbegriffen, Klassen, Völkern, Maßeinheiten, Monstern, Schätzen und Zaubern. Wie geil ist das denn? Damit kann ich die zahllosen englischsprachigen Abenteuer und Quellenbände noch einfacher und direkter am Tisch verwenden. Das ist mal wirklich eine Sache, die Mehrwert bietet. Der abschließende Index ist auch super. Aber meine Begeisterung hängt jetzt immer noch am Glossar, also entschuldigt bitte, so flott kann ich mich nun nicht umstellen. Geiles Ding, dieses Glossar, und wir haben einen Index, um Dinge zu finden. Super. Das war's.
Perfekt, dann können wir ja zum Layout und zu den Illustrationen in beiden Bänden gehen. Ich fange mal an mit dem Bergkönig, und das Layout ist, wie es sich gehört, zweispaltig, sehr aufgeräumt und durch die Fettdruck- und farblichen Hervorhebungen sehr übersichtlich und ordentlich gemacht. Das kann ich hier nur loben. Die Illustrationen stammen aus der Feder von Mario Bühling, du hast es ja gerade schon erwähnt, der ja auch unsere Gruftschrecken-Illustration gezeichnet hat, und Patrick Wittstock. Die Bilder sind alle schwarz-weiß gehalten und kommen in einem leicht comichaften Stil daher. Mir gefallen die Bilder allesamt ziemlich gut, wobei ich mir vorstellen kann, dass sich der oder die eine oder andere an dem Comichaften der Charaktere etwas stören könnte. Mir gefallen diese Illustrationen aber ziemlich gut. Vor allem gefällt mir die doppelseitige Illustration zur Plateau- und Holzpfortenszene, bei der ein Kobold aus der Tür herauslugt. Ich habe vorhin schon gesagt, dass diese Szene ikonisch ist, und ich finde es sehr schön, dass die dann auch hier bildlich festgehalten wurde. Die Karten sind modernisiert und sehr ordentlich dargestellt, allerdings auch etwas zweckmäßig und schmucklos, abgesehen von der aquarelligen Umgebungsgestaltung, die wir hier finden. Sie erfüllen aber definitiv ihre Funktion. Insgesamt ist das aber optisch eine wirklich schöne Neuauflage des Bergkönigs. Da habe ich wenig zu meckern an dieser Stelle. Wie sieht's bei... Nein, das brauche ich eigentlich gar nicht fragen. Ich sage es schon schnell vorneweg, bevor Moritz es sagen kann. Das gesamte Regelwerk von Swords and Wizardry sieht einfach fantastisch und gut aus. Das sage ich direkt vorweg.
Kannst du auch schon was zur Anzahl der Spalten sagen, damit wir damit da auch durch sind?
Ich vermute, ich glaube, es könnte vielleicht zweispaltig gestaltet sein.
Es ist sowas von zweispaltig, das hast du noch nicht gesehen. Ich muss zum Bergkönig tatsächlich auch noch mal kurz erwähnen. Diese gesamte Planung und die Vorgabe der Illustration ist vom wunderbaren Günther, der auch da wieder liebevoll dran gebrütet und gewerkelt und gefeilt hat. Und ich bin damit zu 98% unglaublich zufrieden. Das ist ein unglaublich schönes Buch. Wir beide kennen bisher nur das PDF, weil es noch nicht gedruckt ist, aber es kriegt wohl wie Thorgrim auch so ein schickes Hardcover mit so Goldeffekten und sowas, was mich jetzt schon ganz wuschig macht. Die 2%, die mir fehlen, sind in der Tat die Karte. Die ist nett, aber da hat mir in dem alten diese klassisch oldschoolig blaue Karte wie in den TSR-Modulen minimal besser gefallen. Und die Karte steht jetzt auf der Seite. Das macht mich wahnsinnig, einfach weil es anders aussieht, als ich das jetzt 15 Jahre lang gesehen habe. Aber da kann ja die Karte nichts für. Und die ist auch schön. Also alles okay. Ja, Swords and Wizardry. Layout zweispaltig. Übersichtlich, besondere Dinge gekennzeichnet. Illus überdurchschnittlich gut gelungen. Keine Ausfälle, null Ausfälle. Also keine Illustration, die echt nichts da drin zu suchen hat. Wir haben ein unglaublich schönes blaues Errol Otis Cover auf der normalen Edition. Und wir haben eine sehr, sehr schöne gelbe Leinencover-Ausgabe in der limitierten Edition. Da kann ich nur sagen, erstes Fazit für Layout und Aussehen. Ganz stark. Danke, Anke. Danke, Günther, der auch hier jahrelang dran gefeilt hat und alles rausgeholt hat, was nur rauszuholen war. Ganz tolle Arbeit. Und auch noch vielleicht zu dem Bergkönig. Diese Illustration mit dem Plateau und der Tür, das war nicht meine Anforderung. Das hat tatsächlich Günther so geahnt, gespürt, dass das die Szene des Abenteuers ist. Ja, also tolle Arbeit sowohl beim Bergkönig als auch beim Regelwerk, was Aufmachung und Layout und Übersichtlichkeit angeht. Ja, jetzt darfst du noch was zur Qualität des Bergkönigs sagen, und ich habe meine Peitschen-App schon gestartet am Handy.
Du musst dir wenig Sorgen machen. Ich sage aber nochmal vorneweg, dass wirklich beide Bücher, sowohl Swords and Wizardry als auch der Bergkönig, wunderschön aussehen. Ach, da schmilzt man nur so dahin. So. Ich sage jetzt was zum Fazit von dem Abenteuer oder ziehe ein Fazit zu diesem Abenteuer. Und das ist insgesamt ein klassisches Abenteuer, das klassischer nicht sein könnte und im deutschen OSR-Bereich ja schon einen gewissen Ikonenstatus erreicht haben dürfte. Klar, man merkt, dass du Französisch und Statuen magst, aber hier stecken schon ziemlich viele gute Ideen drin. Und der Dungeon besteht auch die Dungeon-Checkliste aus dem NOC-Magazin Nummer 1. Denn es gibt etwas, das es sich zu stehlen lohnt. Es gibt genug Monster, die man töten oder die einen selbst töten könnten. Es gibt verschiedene Pfade dank Geheimgängen und durch den Aufbau des Dungeons. Es gibt Personen, mit denen man reden kann, unter anderem den gefangenen Halbling. Aber auch Otyuks, die mit einem sprechen wollen. Und es gibt etwas zum Herumexperimentieren in Form von Statuen. Das einzige Element, das ein bisschen fehlt, wäre etwas Mystisches, das die Charaktere nicht sofort entschlüsseln können. Aber das lässt sich sicherlich mit ein bisschen Kreativität noch einbauen in diesem Dungeon und ist ja auch nicht zwingend notwendig. Abschließend kann ich also sagen, auch in der Neuauflage ist der Bergkönig ein stabiles, oldschooliges, klassisches Abenteuer, das meiner Meinung nach aber idealerweise direkt mit dem deutschen Regelwerk von Swords and Wizardry hätte erscheinen sollen. Das ist ein bisschen eine verpasste Chance, glaube ich. Ich glaube, das wäre auf dem deutschen Markt sehr gut in Kombination angekommen. Was ziehst du denn für ein Fazit aus dem Regelwerk, Moritz?
Ja, das Ding ist super. Also was soll ich sagen? Ich bevorzuge Herr der Labyrinthe oder Labyrinth Lord natürlich noch, weil das Oldschool-Spiel ist, was ich 100 Jahre lang gespielt habe. Aber es kann eigentlich an Aufmachung und klugem didaktischen Einsatz und Erklärungen und Klarheit nicht mit Swords and Wizardry gerade in dieser Ausgabe mithalten. Und was mich sehr beeindruckt, ist die Sache, ich habe ja mitbekommen, wie schwer sich amerikanische Verlage tun, dass in anderssprachigen Versionen viel geändert wird. Also bei Herr der Labyrinthe durften wir halt die amerikanische Fassung genauso übersetzen und genau in dem Layout übernehmen. Aber hier das Swords and Wizardry ist ja ein komplett neues Ding. Also das ist ja viel klarer, viel eindeutiger, viel umfassender, viel dicker. Das Papier ist aber auch irgendwie angenehm dick. Noch dazu, dass es ohnehin schon viele Seiten hat. Ich kann da nichts Schlechtes zu sagen. Und wenn ihr das nicht habt, solltet ihr jetzt sofort irgendwo hinlaufen, um es euch zu kaufen.
Ja. Das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe mir das Regelwerk ja natürlich auch im Detail angeguckt. Wir haben das jetzt ja ein bisschen aufgeteilt in dieser Folge und hoffen, dass euch das nicht allzu sehr verwirrt hat, dieses Hin- und Herspringen in unserer Folge. Und wir wollen ja nichts mehr ankündigen eigentlich für kommende Folgen. Ich hoffe aber trotzdem noch darauf, dass wir beim nächsten Mal was Monsteriges, Dickes besprechen werden. Aber mal sehen, ob ich Moritz davon überzeugen kann. Wir hören uns also beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ja, ich freue mich auch aufs Monster Compendium 1 für AD&D 2. Hey. Ja, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.